einfachen Leben. Es gibt Manager, die fliegen halt nach Kanada zum Zelten und zum Holzhacker. Sag ich, nach Kanada zum Holzhacker? Ich hätte einen Haufen Geschäft im Garten. Ihr müsst nicht nach Kanada, Bobfinger, der Treue. Ja? Zelten bedeutet einfaches Leben. Beim Zelten hast du die Klamotten an, wo du dich wohlfühlst. Nicht die, die dem anderen gefallen, die dir gefallen. Und beim Zelten hast du eine einfache Sprache. Ich komme in der Welt nicht mehr mit. Leute, ich darf in Hotels, Universitäten sprechen. Ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Jetzt sage ich euch aber, wie die Welt mit mir redet. Vor kurzem war ich in einem Vortrag, da fragt mich ein Mann, wie finden Sie das Setting? Sag ich, was? Ha, vom Setting her. Gut. Was ist das? Dann kam ein anderer dazu, er wollte mir dann Setting erklären. Der andere hat gesagt, nee, das ist was anderes. Ihr müsst mir nicht erklären. In der Bibel steht, ein Narr nimmt keinen Rat an. Ich möchte diesbezüglich ein Narr bleiben. Ja? Ich will das nicht mehr wissen. Ich will nicht Setting wissen. Red normal mit mir. In Ingolstadt war ich vor 3-4 Wochen in einem Vortrag, kam ein Mann zu mir her und hat mir gesagt, hättest du gerade Zeit oder bist du busy? Ich sag, was bin ich? Bist du busy? Ja, ich bin busy. Bist du busy? Unfassbar. Und da war ich in der Schweiz in einem Hotel, Männerfrühstück. Ja, gibt es ganz selten, Frauenfrühstück, aber es war Männerfrühstück. Da sitze ich mit einem Mann am Tisch und da frage ich ihn, was er vom Beruf ist. Sagt er, naja, ich bin Facility Manager. Sei Facility Manager. Sag, was ist jetzt das? Sagt er, man könnte auch sagen Hausmeister. Dann sag's doch. Ich bin Hausmeister und bin gerade beschäftigt. Bin Facility Manager und bin busy. Beim Zelten hast du eine einfache Sprache. Leg mal ein Fleisch auf. Hol mal ein Holz. Sag mal, hast du Blähungen? Ja. Beim Zelten hast du... Wie ist das Setting? Bist du gerade busy? Dätst du Feuer machen? Du bist Facility Manager. Zelten bedeutet, oh, wie offenes Leben. Wenn du mit jemandem zeltest, du kriegst alles von dem mit und er von dir, ob du mit den Zähnen knirsch, ob du im Schlaf sprichst, ob du Albträume hast, ob du Blähungen hast, alles kriegen die Leute von dir mit, ob du ein Morgenmuffel bist. Selbst wenn du im Zelt einziehen lässt, dann hört man nicht nur drin, sondern draußen gleich mit. Zelten bedeutet offenes Leben, keine Geheimnisse mehr. Du kriegst so viel vom anderen mit. Und Zelten, dieses N bedeutet Nähe. Zelten bedeutet, ich vertraue dir. Ich bin für dich da. Gott möchte mit uns zelten, ist unfassbar. Und die Welt hat sich entschlossen, an ein höheres Wesen zu glauben. Oder an sich selber. Ach, wie lustig. So stolperte ich durchs Leben. Bis vor 12 Jahren. Ich erzähle euch etwas, was ich ganz selten erzähle. Ich wollte meinen Vater, ich habe 2007 nochmal geheiratet, ich wollte meinen Vater nicht dabei haben. Und ich habe mir überlegt, hoffentlich kommt es zum Streit, ich will ihn nicht haben. Und ich habe meinem Vater immer an Weihnachten so Weihnachtskekse und ein Rasierwasser geschenkt. Und wir begegnen uns dann im Januar 2007 und er schreit über die Straße, deine altbackene Plätzler kannst du in Zukunft selber fressen. Da habe ich gesagt, du undankbarer Kerl, zur Hochzeit brauchst du nicht kommen, will nie wieder was mit dir zu tun haben. Wisst ihr, was er mir sagen wollte? Heute verstehe ich es. Er wollte mir sagen, er war jedes Weihnachten allein. So gern wäre ich mit dir zusammen gewesen, weil ich dich lieb habe, Bub. Aber ich habe diese Sprache nicht verstanden. An dieser Stelle möchte ich euch sagen, wenn Menschen euch beleidigen und anknurren, hör mal ganz genau hin, was sie dir wirklich sagen wollen. Und bevor du andere anknurrst und beleidigst, sag doch, was Sache ist. Lern doch öfter aus deinem Herzen, in Liebe zu sprechen. Ich habe meinen Vater nicht eingeladen. Als wir hupend durch die Stadt gefahren sind, stand am Straßenrand und ich habe vorbeigeschaut. Seinen Kopf hat er an der Scheibe platt gedrückt, als wir tanzten. Ich bin schuldig geworden an nicht gebrachter Liebe. Kann ich nie mehr gut machen. Aber der Herr Jesus ist auch für das gestorben, was ich nie getan habe. Für das ist er auch gestorben. Und vor 12 Jahren war es dann so, dass ich Ende 2007 durch Bopfingen durchfahre und ich sehe meinen schwer betrunkenen Vater. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Ich ging nach Hause, ich konnte nicht anhalten, ich wusste nicht, wie man Frieden macht, keine Ahnung. Und da habe ich gebetet, Gott, schenk mir die Möglichkeit, Frieden zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ein paar Nächte drauf habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und am nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Wer immer auch jetzt diese Wege vor sich hat, hör jetzt gut zu. Mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg. Ich wohnte in der Hauptstraße 9 in Bopfingen. Mein Vater lebte in Zimmer Nummer 5 im Gasthof zum Bärenwirt. Laut Google Map 140 Meter. Bis nach Miami habe ich es geschafft. Bis nach Mexiko auch. Aber nicht bis zum Gasthof zum Bärenwirt. Und es war der schwerste Weg in meinem Leben. Mit jedem Meter wurden die Beine schwerer und der Teufel hat mir 1000 Argumente gegeben, diesen Weg nicht zu gehen. So stehe ich an Zimmer Nummer 5 und sage, Gott, das ist die größte Mauer in meinem Leben. Und in meinem Herzen war, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Da ging ich da rein und mein Vater stand drin, in Anspannung, und habe Folgendes gemacht. Meine Anrede war Baba. Schau dir mal das an, ich habe schon 1000 Mal erzählt. Baba, ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir. Vergib du mir. Jahre davor habe ich mal gesagt, ich vergebe dir. Das bedeutet, du bist schuld. Und mein Vater schrie, für was willst du mir vergeben? Jetzt habe ich gesagt, vergib du mir bitte. 8, 9, 10 Sekunden steht er da und dann fragt er mich, ja Bub, warum kommst denn du zu mir? Übrigens, wenn er mich rausgeschmissen hätte, wäre völlig okay gewesen. Ich bin frei. Ich kann das tun, was ich tun kann. Das andere habe ich nicht in meiner Hand. Und mein Vater sagt, Bub, warum kommst du zu mir? Ich habe gesagt, ich wollte dich ein Leben lang ändern, damit ist Schluss. Du kannst weiter trinken. Du kannst weiterhin gemein und verletzend sein, egal was du tust. Du bist mein Baba. Und dich habe ich lieb. Da kommt mein Vater nach 37 Jahren, er packt mich hier am rechten Oberarm. Heute weiß ich, es war seine Art der Umarmung. Mehr konnte er nicht geben. Und dann sagt er, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nicht zeigen. An diesem Tag wurde ich Sohn, weil ich Sohn sein wollte. Bist du schon Sohn? Seid ihr schon Bruder? Seid ihr schon Söhne Gottes? Wollt ihr das sein? Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, seine Kinder zu heißen. Und dann hatte ich noch 2,5 Jahre mit meinem Papa. Wir liebten uns gesund. Wir konnten uns nach 2,5 Jahren Training in den Arm nehmen. Konnten uns nicht in den Arm nehmen. Wisst ihr, selbst nach der Versöhnung, wie unsere ersten Kontakte ausgesehen, machen wir im Volker mal vor. Ganz am Anfang, also Vater, gell, so nimmt man doch seine Kinder nicht in die Hand. So begegnet man doch nicht seinen Kindern. Und dann ging das näher und dann habe ich gesagt, so. Und am Schluss, 2,5 Jahre hat es gedauert, bis wir uns richtig im Arm hatten. 2,5 Jahre. Und da macht man sich Gedanken um Syrien und Afghanistan. Man kann nicht mal seine Kinder und Enkelkinder in den Arm nehmen. Sein Papa nicht mehr in den Arm nehmen. Unfassbar. Mein Vater hörte auf zu trinken. Als ich aufhörte zu sagen, hör auf. Mein Vater fing an zu beten, als ich nicht mehr gesagt habe, fang doch mal zu beten. Wir können keine Menschen verändern. Wir können sie lieben und die Liebe liebt das Gute in einem Menschen heraus. Kurz bevor mein Vater starb, habe ich ihn im Krankenwagen gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und dann habe ich ihm ein Küssle gegeben. Und da fast nur Männer da sind, möchte ich euch da mitnehmen. Ja? Und sind ein paar Jüngere da, die haben halt schon so viel Tote im Fernsehen und in Computerspiele gesehen, wenn ich jetzt über meinen sterbenden Vater berichte, das schafft er auch. Als ich vor dem offenen Sarg meines Vaters stand, da war nicht der Gewaltpräventionsberater und der Buchautor da oder so ein Blödsinn. Mein Vater hat mich manchmal in liebevollen Stunden Mickey genannt. Mickey. Je mehr mein Herz heilte, desto mehr habe ich die schönen Stunden in unserem Leben gesehen. Die waren so von dem Schmerz überdeckt, dass ich da gar keinen Zugriff mehr hatte. Manchmal, wenn mein Vater auf dem Sofa lag, lag ich auf seinem Bauch. Und jetzt sage ich euch eins, wenn eure Kinder schon 30 oder 40 sind, was hindert euch, dass sie wieder mal auf deinem Bauch liegen? Wir sind immer nur die Kinder. Deine Kinder können Professor sein, ist wurscht, immer deine Kinder. Für meinen Vater war ich nicht der VIP-Bodyguard und der Gewaltpräventionsberater, für den war ich Mickey. Nur ich habe irgendwann mal nicht mehr den Papa gesehen, sondern den Alkoholiker und den Schläger. Wenn mein Vater sich früher nass rasiert hat, dann habe ich ihn bewundert, wie er die Klinge führte. Der Opa übrigens auch, herrlich. Bis vor Jahren habe ich Jungs mit 17, 18 Jahren gefragt, hat dein Vater dir schon gezeigt, wie man sich rasiert? Nachdem ich erlebt habe, dass viele Jungs geweint haben, habe ich nie mehr gefragt. Das ist ihre Sehnsucht. Das, dass der Vater und der Opa ihnen zeigt, wie man sich rasiert. So einfach und doch so schwer, gell? So einfach. Und wenn mein Vater auf dem Sofa lag, habe ich manchmal auf seine Muskeln geguckt. Ich wollte wissen, wie viele Muskeln mein Papa hat. In der Schule habe ich immer gesagt, ich habe den stärksten Papa. Wisst ihr eigentlich, dass ihr die ersten Helden eurer Kinder seid? Wisst ihr das? Und selbst wenn sie euch eines Tages sagen, sie hassen euch, ich hasse dich bedeutet, ich habe dich so lieb. Aber Hass drückt sich leichter aus wie Liebe. Wisst ihr, was ich im offenen Sarg von meinem Papa gemacht habe? Ich habe nach seine Muskeln geguckt. Ich habe ihn gestreichelt und seinen Bart gespürt. Und ich lag auf seinem Oberkörper. Und ihr? Auf was wartet ihr, wenn ihr noch die Möglichkeit habt? Falls du diese Wege gehst, erwarte nie etwas vom anderen. Nie. Liebe erwartet nichts. Wenn du die Liebe aussprichst und Verzeihung ausbittest, die Leute werden dich fragen, bist du Psofa? Nimmst du Drogen? Und ich hatte mal einen über 80-jährigen Mann, fast 90 Jahre in Stuttgart, der kommt voller Tränen nach meinem Vortrag zu mir her, Menno Vesper, Franz hieß er, sehe ich, Micha, ich habe so viel gelernt, mein Herz inspiriert und das machen jetzt mal meine Enkelkinder alles besser. Sag Franz, deine Enkelkinder, gibt es da nicht nur eine Generation dazwischen? Da sagt er, ja, meinst du mein Alfons? Sag, wer ist das? Sag, das ist mein Bub. Sag, der ist aber schon 63. Sag, ist immer nur der Bub. Sag, das stimmt. Sag, ich hast ihm schon gesagt, dass du ihn lieb hast. Das weiß der. Ja, hast ihm schon gesagt. Wir Schwaben kennen das nicht. Ehrlich? In der Schweiz sagt man mir dasselbe. Die Schweizer können es auch nicht. Die Ostdeutschen können es übrigens auch nicht. Die in der Pfalz können es auch nicht. Überall haben die Leute gesagt, wir kennen es nicht. Im Allgäu wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung. Der sage, Franz, wenn der Bub heute Nacht stirbt, dann Krankheit, Unfall. Was wird schon eher bereuen, dass der Gosch aufgemacht hat oder nicht? Da schaut er mich an, sagt er, hey Kerle, wenn ich es heute nicht mache, mache ich es nie. Den rufe ich auch. 22.30 Uhr, Freitag oder Samstagabend, rief der 85-Jährige seinen 63-jährigen Sohn an. Alfons! Ihr Vater! Vater, halb elf ist! Was passiert? Kerle, da ist eine Sache, die muss ich mit dir klären. Es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe dich! Da war Stille am Telefon. Nach einer Weile fragt der Alfons, Vater, musst du sterben? Ja. Ich muss auf meine Uhr gucken, weil ich weiß nicht, wie lange ich sprechen darf. Na, egal. Ich möchte auf jeden Fall noch von der größten Niederlage von mir berichten. Das ist von meinem Herzen Fakt. Eine Sache noch über diese versteinerten Herzen. Ich war vor 2 Jahren bei einem Mann in Stuttgart mit über 80 Jahren, hat er die Diagnose Krebs gekriegt. Und seine Tochter mit über 50 Jahren hat gesagt, mein Vater redet nicht. Der hat uns Kinder noch nie gesagt, dass er uns lieb hat. Noch nie. Noch nie. Und das war immer ein Schaffer, immer ein Kämpfer. Als der die Diagnose Krebs gekriegt hat, muss er geschrien haben, ich brauche keinen Krebs. Solange ich schaffe, komme ich nicht gesund, hat er gesagt. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, jetzt kannst du es raussuchen. Bei mir oder daheim sterben. Da ist er gegangen heim. Da haben gesucht. Die Verwandtschaft wollte er nicht mehr sehen. Mich hat er einmal im Vortrag erlebt und hat seiner Tochter gesagt, der Micha morgen. Also haben gesucht. Samstagnachmittag. Ganz gelb der Mann, schwarze Hände. Nach ein paar Minuten Gespräch habe ich gesagt, sage Fritz, du musst bald gehen. Wo geht's denn noch? Sag ich, der Micha, ich bin mir gar nicht sicher. Nach einer Dreiviertelstunde frage ich ihn, sage Fritz, ich muss jetzt gehen. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Dann bittet er mich im schönsten Schwäbischen. Tätsch, nur für mich beten. Tätsch, tätsch. Muss ich übersetzen? Tätsch, nur für mich beten. Dann habe ich gesagt, Fritz, sollen wir es sicher machen? Sag ich, das machen wir jetzt. Seine Tochter hat mir gesagt, der Mann kann keine Nähe zulassen. Ich konnte es bis vor 12, 13 Jahren auch nicht. Aber wisst ihr, was wir zwei Männer gemacht haben? Händchen halten, sind wir geguckt. Alle vier Hände ineinander verwuschelt. Und dann sprach ich folgendes Gebet. Ich habe gesagt, Fritz, wenn du Jesus in dein Herz einladen möchtest, dann machen wir das jetzt. Das machen wir, hat er gesagt. Und dann beteten wir. Wir weinten zusammen. Echte Männer dürfen weinen. Der Herr aller Herren hat geweint. Dominus Flevit, der Herr weinte. Und in Gethsemane hat er auch geweint. Echte Männer dürfen weinen. Ich betete folgendes, lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant hast. In vielen Dingen habe ich Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du von meiner Schuld gestorben bist. Und für die Liebe, die ich nie brachte, so lade ich dich ein in mein Herz. Fülle es aus mit deiner Liebe. Liebe mich gesund. Und bleibe bei mir die Tage, die ich noch habe. Amen. So weinten wir zusammen. Da habe ich gesagt, Fritz, jetzt ist sicher. Ich bin dann weggelaufen, habe mich verabschiedet von ihm, habe gemerkt, etwas ganz Wichtiges habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe der Fritz noch gar nicht in den Arm genommen. Denn in den Arm nehmen ist auch das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Leute, vor zwei Tagen hat mir ein Kempner Mann erzählt, dass seine Tochter ermordet wurde. Meinst du, da komme ich mit Bibelverse? Meinst du, da komme ich, das wird schon, das passt schon? Seid ihr? Wir haben uns einfach in den Arm genommen. Wir haben uns nur gegenseitig gehalten. Ich halte dich. Das Universum kann dich nicht halten, Feng Shui auch nicht. Aber Gott kann dich halten. Ich lasse dich nicht fallen. Und so bin ich hinter den Mann hin und habe ihn festgehalten. Das ist das Wesen Gottes. Wir haben zusammen so geweint. Am Abend rief mich die Tochter an mit über 50 Jahren und sagt, ich weiß nicht, was du mit meinem Papa heute gemacht hast. Heute hat er mir nach 52 Jahren zum ersten Mal gesagt, dass er mich lieb hat. Und als er starb, ging er mit einem Lächeln. Und jetzt möchte ich euch zu dem Moment mitnehmen, als ich fast von dieser Welt gegangen wäre. Das war am 21.02. letztes Jahr. Am Tag, als Billy Graham starb. Stell dir mal vor, ich wäre mit dem gestorben. Und ich wäre mit Billy Graham vor der Himmelstür gestanden. Ja, keine Chance. Wer hat das gesagt? Eine Woche vor meinem Herzinfarkt habe ich gebetet, Gott, bring mein Herz in Ordnung. Aber ich habe das anders gemeint. Ich habe seit dem Unfall meiner Frau Angstzustände. Heute ist wieder am Ort zum Martinshorn gefahren. Heute, wo wir heute das Projekt gemacht haben, sind sie gefahren. Und es macht immer was mit mir. Und So vieles. Ich habe so einen labilen Charakter manchmal, so eine launenhafte Natur und schrecklich manchmal. Und es gibt Tage in meinem Leben, da kenne ich meinen Wert auch nicht. Deswegen frage ich immer Gott, wer bin ich denn für dich? Und Jesaja schreibt, du bist kostbar und wertvoll, weil ich dich lieb habe. Das ist zumindest mal hier drin, aber manchmal hier nicht. So habe ich gebetet, Gott bring mein Herz in Ordnung. Und eine Woche später spreche ich in Tübingen. 5 Minuten vom Herzkompetenzzentrum weg. Aber das wusste ich ja nicht. Später hat man mir gesagt, also wenn ein Herzinfarkt, dann bei uns. Beste Herzklinik Deutschlands. Ja? Auf jeden Fall, ich spreche mitten im Frauenfrühstück, erzähle ich die Geschichte von Fritz, von dem sterbenden Fritz. Und während ich von dem sterbenden Fritz erzähle, gehen bei mir die Lampen aus. Ich torkle runter, 35 Frauen im Alter zwischen 70 und 87 schauen mich an. Ich sitze auf dem Stuhl so. Nach einer Weile fragt mich eine alte Dame, gehört es zum Vortrag? Nein, gar nicht. Und ich habe mich dann auf den Boden gelegt, der Notarzt kam und im Krankenwagen hat man zu mir gesagt, Herr Stahl, haben Sie keine Angst, aber jetzt kommen dann gleich mehrere Leute von allen Seiten und zerren an Ihnen herum. Dann habe ich gesagt, aber jetzt habe ich Angst. Also wenn sie das nicht gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gar keine Angst gehabt, weil ich habe immer noch gedacht, ich habe Kreislaufprobleme. Und dann kam ich in die Notfallaufnahme rein, dann haben die mich innerhalb von einer Minute nackig gemacht. Und ich habe mir gefragt, wieso bin ich jetzt nackt? Weil ich mein Kreislaufproblem. Ich hatte so ein Problem mit meiner Nacktheit und ich sage euch offen und ehrlich, durch meine Minderwertigkeitsprobleme, die ich heute manchmal noch habe, finde ich mich nackig auch nicht so toll. Und jetzt liegst du aber da mitten in nackt und 3-4 Leute rennen um dich rum. Und nur mit der Soga. Ja? Aber früher gab es ja immer einen Grund, warum man eine frische Unterhose angezogen hat. Kennt ihr den noch? Früher haben die Alten immer gesagt, zieh da frische Unterhose auf, vielleicht kommst du ins Krankenhaus. Gut, dass ich diesen Rat befolgt habe. Ja? Ja? Und aber da war ich schon mal sicher. Ja? Ich lag dann da nackert und irgendwann kam ein Mann rein, weiße Schurz, Schild angehabt. Also ich habe es nie überprüft, ob er Arzt war. Nie. Vielleicht war es auch der Facility Manager, keine Ahnung. Ich habe dann, was ich jetzt lustig anhat, war es natürlich nicht. Ich habe gesagt, Sie, Entschuldigung, habe ich gesagt, warum bin ich nackert? Das war mein größtes Problem, diese Nacktheit. Und dann sagt er, Verdacht auf Herzinfarkt. Meine zweite Frage war, ja, für das muss man nackert sein, oder wir? Er sagt, na klar, Herr Stahl, sagt er, wir legen jetzt hier da einen Herzkatheter und wenn es hier nicht geht, dann eben die Leiste. In Kempten hat mir ein Mann gesagt, da wird die Nudel rasiert. Ja. Also nicht die Nudel selber, sondern drumherum. Ja. Ja. Ich bin so froh, dass ich unter Männern so reden kann. Ja. 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 Ja, auf jeden Fall habe ich zu den die Vorstellung, dass die mir dann Kabel irgendwo durchschieben, die war so schrecklich für mich, dass ich den Arzt gesagt habe, wenn ich das nicht möchte, schaut der Mann mich ganz komisch an und sagt, dann werden Sie sterben. Und so ließ ich einen Menschen, den ich nicht kannte, an mein Herz. Und für alle, die diesen Jesus noch nicht kennen, das ist das Evangelium. Er gibt dir die Genehmigung, mein Herz in Ordnung zu bringen. Manche Christen sagen, ach, ich bin Gott nicht gut genug. Mein Herz ist noch nicht gut genug. Soll ich dem Arzt sagen, okay, dann treibe jetzt ein bisschen mehr Sport und ich ernähre mich anders, ich bin dann im halben Jahr wieder da. Nein, so wie du bist, jetzt, in diesem Augenblick brauchst du Rettung. Also gab ich ihm die Genehmigung, mein Herz in Ordnung zu bringen. Nach ein paar Minuten sagt der Arzt, schauen Sie auf den Monitor, Sie haben einen Herzinfarkt. Jetzt habe ich 2 Dinge gemacht. Ich habe meine Schuld bekannt, meinem Gott. Die Dinge, die ich nie getan habe. Und ich hatte nochmal Konfirmation. 21. Februar, 11.30 Uhr, hatte ich Konfirmation. Mit dir mache ich es fest. Wisst ihr, wie viel Uhr es war, als mein Vater und ich uns das letzte Mal leben sahen? 11.30 Uhr. Alles, was ich von meinem Vater habe, sind seine Mütze und seine Armbanduhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Auf 11.30 Uhr. Um 11.30 Uhr mache ich noch einmal fest mit Jesus. Ich habe gesagt, Jesus, Du hast mir doch versprochen, dass du immer da bist. Und wisst ihr, was ich gespürt habe? Dass ich bin für dich da, da ist. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich kann das nicht erklären. Aber ich wusste, dass er da ist. Dann war es so, ich hätte zur Reha gehen sollen, das habe ich nicht gemacht, weil ich mich nicht länger wie eine Woche von meiner Familie trennen kann. Ich kann keine 3-4 Wochen weg von denen, das geht nicht. Ich kann nicht. Und schon gar nicht von meiner Tochter. Als meine Frau den schweren Autounfall hatte, waren wir ein Jahr lang wie aufeinander aufbebt. Ich konnte nicht weg. Ich habe zu den Ärzten gesagt, ich bleibe daheim, ich mache alles, was ihr sagt, aber ich bleibe daheim. Jetzt habe ich etwas erlebt. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe manchmal so freche Gosch Menschen gegenüber gehabt, die antriebslos waren, habe dann gesagt, Mensch, es wird schon wieder und reiß sie doch, so mach doch. Nein, es geht nichts mehr. Ich konnte nicht mal mehr richtig Schuhe binden. Wenn meine Familie gesagt hat, kannst du mal einen Tisch decken, ich konnte keinen Tisch mehr decken, ich war unfähig, Tische zu decken. Und dann nach 4 Wochen wurde ich gebeten, in einer Gemeinde zu sprechen. Und da kam ein Mann her, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, der wusste auch nicht, dass ich Schlafprobleme hatte. Und der hat mir gesagt, Micha, Jesus hat im größten Sturm auf einem Kopfkissen in einem Boot geschlafen. Auf diesem Kopfkissen ist noch ein Platz frei. Und ich erkläre es euch, Männer. Als meine Frau Ende 2010 um ihr Leben kämpfte, war sie auf Intensivstation. Meine Tochter auf Normalstation. Meine Tochter und ich, meine Tochter war 16 Monate alt, wir teilten uns ein Bett. Wisst ihr, was wir uns auch teilten? Ein Kopfkissen. Ich konnte die Brüche und die Verletzungen meiner Tochter nicht heilen. Aber wisst ihr, was ihr Trost und Kraft gab? Papa ist da. Papa liegt mit mir auf dem Kopfkissen. Die Welt, jetzt komme ich langsam zum Ende, die Welt sagt mir, das ist egal, an was man glaubt, ehrlich. Die Welt sagt, das ist eh alles dasselbe. Ist das wirklich so? Ein Gott, der nackt im Dreck geboren wird und nackt im Dreck stirbt, der Füße wäscht, mit Händen, wo er Sterne an Himmel setzt, den Planeten ihre Bahn gab und den Dreck von unseren Füßen wäscht, obwohl er weiß, wir laufen alle weg. Ein Gott, der Frühstück macht und nach Liebe fragt. So einen Gott gibt es ein zweites Mal, ehrlich? Ich habe nie gehört, kein einziges Mal. Mein Gott möchte mit dir und mit mir auf dem Kopfkissen liegen. Mein Gott möchte dich tragen, wenn keiner dich mehr trägt. Mein Gott möchte da sein, wenn alle gegangen sind. Und er ist das Du gegenüber. Und zu dem kannst du, bei ihm kannst du so sein, wie du bist. Und jetzt sind unsere Niederlagen, unsere Schuld, unser Chaos, kein Problem mehr. Sie werden zu unserem Segen sein. Hätte man mich nicht verprügelt, wäre ich nicht obdachlos gewesen. Hätte ich nicht versagt, ich wäre doch heute gar nicht hier. So macht Gott aus den Trümmern deines Lebens ein Meisterwerk. Aber gib's in seine Hände. Jetzt habe ich noch bitte, auf meinem Büchertisch sind Plakate, so Ritterplakate. Könnt ihr mir da schon einer so ein Ritterplakat reinholen? Ist einer so nett? Genau, das wäre toll. Denn ich habe noch eine Bitte von einer alten Dame und so möchte ich, wer war schon mal in meinem Vortrag, wenn ich fragen darf? Okay, 6, 7 Stück. Ich möchte euch zum Schluss noch etwas Lustiges erzählen über, wie einfach doch das Leben sein kann und vielleicht doch so schwierig. Zuerst mal, vielen Dank, möchte ich eine Einladung aussprechen an euch alle. Ich habe eine nette kleine Sportschule. Meine Sportschule ist besseres Zelten, mehr nicht. Und bevor die Hitte zusammenkracht, ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt da mit 10, 15, 20 Mann zelten. Ich will auch nichts dafür haben. Von Freitag bis Sonntag ist die Bude leer. Tun wir nur eingefallen, schmeißen Schlüssel wieder in den Briefkasten rein. Ja. Jetzt, das Wochenende geht das Licht gerade nicht. Übermorgen kommt der Elektriker. Aber ihr seht, das ist nicht so wichtig. Aber alle sind willkommen. Und dieses Angebot hat vor 3, 4 Jahren auch ein katholischer Pfarrer wahrgenommen. Mit dem Kaplan und mit 15 Firmlingen. Und der Pfarrer, als die fertig waren, hat er mich kontaktiert und hat gesagt, du, in deinem Haus ist was Kurioses passiert. Wenn mein Name draußen bleibt, kannst du die Geschichte mit allen teilen. Sag ich, was ist passiert? Sehe ich da, also ich habe 2 Jungs dabei gehabt, da hat man im Dorf gemunkelt, die werden von ihren Vätern geschlagen. Aber Männer reden nicht gerne, unsere Jungs übrigens auch nicht. Wenn ihr nicht redet, werden die auch nicht reden. Und Jungs, die leiden, die werden sich zum Klassenkasper machen. Die werden aggressiv. Wenn eure Kinder aggressiv sind, Halleluja. Ein Hilfeschrei, hört genau hin. Oder sie werden still. Das ist das Schlimmste. Achtet auf Menschen, die still werden. Ja. Ganz wichtig. Und die zwei Jungs sind still geworden. Die haben mit niemandem gesprochen, während der ganzen Firmenvorbereitung, nur untereinander, aber nie mit dem Pfarrer und nie mit den anderen Jugendlichen. Da sagt der Pfarrer, am Freitag sind wir gekommen, wir haben gegrillt, nur die zwei haben miteinander geredet. Tischkicker haben wir gespielt, ist auch Tischgemeinschaft, aber die zwei mit uns nichts. So verging der Freitag, so verging der Samstag. Und am Samstagnacht sagt der Pfarrer, lege mir alle 17 Leute mit dem Schlafsack, ja, am Trainingsraum. Dann habe ich betet, sagt der Pfarrer. Ich habe gesagt, lieber Gott, morgen ist die Freizeit zu Ende und die zwei haben immer noch nicht den Mund aufgemacht. Mach doch mal ein Wunder. Und dann sagt der Pfarrer, ich glaube, es war 1.30 Uhr, alle haben geschlafen. Da fährt mir ein Furz raus, sagt er. Und der war so laut, sagt er, ich bin selber aufgewacht. Ja. Und am Anfang habe ich gar nicht, ich habe gar nicht gewusst, war ich das oder ein anderer. Da sehe ich dann nach einer kurzen Bestandsaufnahme, da war mir klar, das war ich. Ja. Dann habe ich mich so geschämt und habe, meine Hoffnung war, hoffentlich hat es keiner gehört. Die Hoffnung hielt nicht lange, hat euch das Licht da gemacht, sagt er. 15 Jugendliche gucken mich an und der Kaplan fängt an zu lachen und sagt, der Pfarrer kann ganz schön furzen, gell? Und die zwei, die monatelang Gosch nicht aufgerückt haben, die lachen auch, sagt er. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe eine pädagogisch-seelsorgerliche Ausbildung genossen. Die habe ich über Monate eingesetzt, die hat nichts gebracht. Jetzt fährt mir einer raus und das Eis ist gebrochen, sagt er. Ja? Sagt er, in dieser Nacht hat keiner mehr geschlafen, die einen haben aufgehört zum Lachen, dann fangen die anderen wieder an. Dann haben die anderen aufgehört, dann haben die einen angefangen. Wenn alles still war, da war immer einer dabei, der macht, ja. Um 2:30 sagt der Pfarrer, es hat keinen Wert mehr. Jetzt gehen wir ins Erdgeschoss runter, machen halt unseren Kaffee. Und dann sagt der Pfarrer, in dieser Nacht haben die zwei Jungs alles, alles allen erzählt. Dann sagt der Pfarrer zu mir, man könnte die Geschichte in einem Satz zusammenfassen, aber er hat den Satz nie zu Ende geführt. Als ich mich öffnete, der Schlüssel war, ich bin mir fest davon überzeugt, die zwei Jungs haben gemerkt, das ist auch nur ein Mensch. Und wer kann sich noch daran erinnern, dass der Pep Guardiola mal in den Armen von David Alaba geweint hat, bei seinem letzten Spiel. Da gingen die Kameras nicht mehr von Pep Guardiola weg. Und der Thomas Müller wurde gefragt, warum weint denn der? Und der Thomas Müller sagte, er musste immer hart arbeiten. Jetzt kann er endlich Mensch sein. Und ich glaube, die Jungs haben gemerkt, das ist auch nur ein Mensch. Und wisst ihr, was mein Astronaut gesagt hat? Es ist nichts Besonderes, dass Menschen den Mond betreten haben, aber dass Gott die Erde betreten hat und Mensch wurde. Das ist unfassbar. Männer, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr diesen Jesus in euer Herz einlädt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass du diese Vergebung annimmst und lernst, dir selber zu vergeben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass du allen Menschen vergibst, die dir... Ich habe dem Unfallverursacher meiner Familie vergeben, noch bevor unsere Freundin zu Grabe getragen wurde. Als er mich fragte, warum, habe ich gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Und ich kann nicht mehr schlafen. Wenn ich anfange, dich zu hassen und Wut zu haben, dann werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und das Vierte ist, bittet um Vergebung. Ihr werdet keinen einzigen Menschen wegtreiben, wenn du um Vergebung bittest. Und bevor ich bete, eine alte Lady hat in Wetzlar mich mal darum gebeten, die Jungs und die Männer in den Tugenden der Ritterlichkeit zu unterrichten. In den Tugenden der Ritterlichkeit. Es gibt nur eine Person in der ganzen Menschheitsgeschichte, die alle Tugenden in einer Person vereint. Wir haben hier massenhaft Plakate und Postkarten, da dürft ihr euch mitnehmen. Und da draußen ist mein Büchertisch. Wenn einer sagt, ich hab nichts, dann lass dich von meinen Mädels beschenken. Keiner muss gehen, weil er nichts hat. Gar niemand. Ich würde gerne zum Abschluss beten, Männer. Herr Jesus, du hast uns versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Du kennst den Grund unseres Herzens. Du kennst uns, wie wir wirklich sind. Herr Jesus, dein Mund hat Liebe ausgesprochen. Dein Mund hat uns ermutigt. Mach unseren Mund zu deinen. Deine Augen haben die Schönheit in jedem Menschen gesehen und den kleinen Zachäus auf dem Baum, der gesehen und sehen werden wollte. Herr Jesus, deine Hände haben das Universum geschaffen. Sie gaben Halt und Sicherheit. Sie brachen das Brot. Sie haben Füße gewaschen. Und sie spendeten neues Augenlicht. Mach unsere Hände zu deinen. Deinen Beinen war kein Weg zu weit. Mach unsere Füße zu deinen. Und du hast dein Herz verschenkt. Mach aus uns Männern, die auch bereit sind, ihr Herz zu verschenken. So bitten wir dich um deinen Segen. Segne unseren Mund, damit wir die Liebe aussprechen, um Verzeihung zu bitten. Segne unsere Hände und Arme, dass wir uns Geborgenheit schenken und heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Segne unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns, Männer, der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, der Gott, der mit euch zelten möchte. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, Frühstückszubereiter und Kardiologe aller Kardiologen, der jede Welt betreten hat. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und euch den Mut gibt, diese Dinge zu tun. Und was immer auch kommt, vergiss nie, ich bin für dich da, ist immer da. Amen, Männer.